Hallo zusammen, ich begrüße euch heute aus der Universität der Bundeswehr in München, dem Institut für Sportwissenschaften, mit einer super interessanten Gesprächspartnerin zu einer neuen Folge von
Fight Cancer im Ring gegen Krebs. Geschichten von Mut, Stärke und unbesiegbarer Hoffnung im Kampf gegen Krebs von und mit Natascha Bark.
Hallo Frau Dr. Schmidt, danke, dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein darf.
Hallo, ja, ich freue mich sehr, an Ihrem Podcast teilnehmen zu dürfen.
Bevor wir mit den inhaltlichen Fragen starten, darf ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen und den Hörern und Hörerinnen Einblick zu geben. Wer ist denn Frau Professor Dr. Annette Schmidt?
Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Professorin für Sportbiologie hier an der Universität der Bundeswehr in München und das seit Ende 2020. Und ja, in meiner Forschung beschäftige ich mich unter anderem sehr intensiv mit der Frage, wie sich Functional Fitness Sportarten, also sowas wie CrossFit, HYROX oder Functional Fitness selbst, auf die physiologischen Prozesse im Körper auswirkt. Vielleicht Functional Fitness als Begriff mal kurz erklärt.
Gerne.
Functional Fitness itself beinhaltet 6 verschiedene Arbeits- oder Workout-Modalitäten. Da haben wir einmal Endurance, also die Ausdauer, eine Mixed-Anforderung, die sich...
Ich wollte sagen, was ist eine Mixed-Anforderung?
Die sich ganz durcheinander, also okay, wirklich vermixt zusammensetzen kann. Also da können gymnastische Anteile drin sein, da können Gewichthebeanteile drin sein, was so die funktionalen Bewegungen alles hergeben. Dann haben wir Bodyweight, wie der Name schon sagt. Also man arbeitet mit dem eigenen Körpergewicht. Da kann man sich beispielsweise eine Kniebeuge oder einen Klimmzug drunter vorstellen. Dann haben wir die Trainingsmodalität Skill. Da geht es eben um, ja, ich sag mal, Geschicklichkeitssachen, also so ein Handstand Walk, also auf den Händen.
Okay, das ist aber schon anspruchsvoll.
Könnte da drunter sein, genau. Dann haben wir die Kategorie Power. Wie der Name schon sagt, geht es bei Power um Geschwindigkeit, also in kurzer Zeit viele, viele Kalorien runterreißen. Das kann auch ein gemixtes Modell sein, also mit Ausdauerelementen und Kraftelementen. Und als letzte Disziplin haben wir Strength. Strength, da geht es so in die Richtung Kraftsport, Gewichtheben.
Okay, das sind die 6 Bereiche von Functional Fitness, die mit Sportbiologie ganz stark untersucht werden oder von der Sportbiologie untersucht werden in ihre verschiedenen Auswirkungen?
Also in ihren Auswirkungen, also wie sich der Körper auf diese Sportarten einstellt, was physiologisch im Körper passiert, wenn ich diesen Sport mache. Und vielleicht muss man hier ein bisschen auch erklären, also Functional Fitness selber ist, wie ich es gerade eben erklärt habe, mit diesen 6 Modalitäten eine eigene Sportart, aber Functional Fitness wird auch als Überbegriff, sage ich mal, verwendet, wie eingangs schon erwähnt, für so Sportarten wie CrossFit und HYROX.
Okay, also dieser Podcast richtet sich ja hauptsächlich auch an Sportlerinnen, aber ganz viel auch an Kampfsportler und Kampfsportlerinnen. Das ist jetzt zwar nicht wirklich Functional Fitness, aber wenn ich mir so meine Trainingseinheiten überlege, einiges von dem, was Sie gerade gesagt haben, machen wir auf alle Fälle. Also da ist definitiv Endurance dabei, da ist definitiv Power dabei, weil schnell auf den Sandsack eindreschen, da gehen, glaube ich, ganz viele Kalorien verloren.
Auf jeden Fall.
Da ist definitiv Skill. Also wir laufen jetzt nicht auf den Händen, Gott sei Dank. Aber
ich glaube, die Fußarbeit ist
die Fußarbeit, genau. Footwork ist definitiv Skill.
Ein Skill, ja.
Strength auch, weil ohne Kraft geht gar nichts.
Ja.
Also ich sehe da schon Komponenten. Deswegen freue ich mich auch total, dass wir da heute darüber reden können. Können Sie einmal für die Hörerinnen und Hörer auch nochmal genauer erklären? Also ich wusste nicht, dass es Sportbiologie gibt. Mhm. Was genau macht die Sportbiologie?
Also die Sportbiologie an sich ist erstmal natürlich eine Teildisziplin der Sportwissenschaft. Und hier werden also quasi die biologischen Grundlagen der menschlichen Bewegung untersucht. Also sie erforscht sportliche Aktivität und Training, Funktionen wie Stoffwechsel oder Herz-Kreislauf-System, Muskeln und Knochen. Und letztendlich ist es das Ziel, die sportliche Leistungsfähigkeit zu steigern, Gesundheit zu fördern und Bewegungsabläufe zu optimieren. Das erstmal so ganz, ganz übergeordnet. Die Sportbiologie steht aber, oder in der Sportbiologie selber steht eigentlich die Anpassung im Mittelpunkt.
Die Anpassung woran?
Also mit dieser Anpassung ist die Fähigkeit des Körpers gemeint, sich auf eine wiederkehrende körperliche Belastung einzustellen und leistungsfähiger zu werden.
Ah, also das heißt am Ende von, ich habe noch gar nichts gemacht und ich fange ganz langsam mit etwas an. Die Sportbiologie, also die biologischen Prozesse sorgen für die Anpassung im Körper, dass ich irgendwann nicht nur einen halben Kilometer laufen kann, sondern vielleicht fünf.
Genau.
Um es mal ganz einfach zu beschreiben.
Ganz genau. Also zusammengefasst könnte man sagen, dass Anpassung die Reaktion des Körpers auf einen physischen Stress ist. Und hierbei ist ja, dass die Anpassung, die erfolgt, das fundamentalste Konzept des Trainings letztendlich.
Ja, also zum Thema physischen Stress. Ich hatte heute Morgen Personal Training. Definitiv hatte ich physischen Stress.
Ich höre mich gerne.
Weil sie hat mich gut, ich will nicht sagen geknechtet, motiviert in Bereichen auch an meine Grenzen zu gehen, was aber notwendig ist, damit sich was ändert.
Und das unter den Augen einer einzelnen Person,
da gibt man mal letztlich. Ja, total. Okay, also das ist die Sportbiologie, mal so generell. Das heißt, was ich gerade eben ganz spannend fand, war die Untereinbeziehung von Dingen wie Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, dann halt auch schauen, was das auf Trainingspläne oder auf wie das anwendbar ist, richtig?
Mhm, ganz genau. Okay. Ja.
Und können Sie da sagen, dass in diesen Bereichen, wenn man sich die Stoffwechsel, die Prozesse im Körper anschaut, dass es da grundlegende Dinge zu berücksichtigen gibt, sei es Alter, Hormon, Mann, Frau, Genetik, I don't know. Gibt es da noch so Dinge, die da reinspielen?
Also ganz wichtig ist aus biologischer Sicht, dass Anpassungsvorgänge auf unterschiedlichen Ebenen ablaufen, erstmal so ganz pauschal. Also einzelne Trainingseinheiten verursachen jetzt unter Umständen mikroskopisch kleine Veränderungen im Körper. Nehmen wir beispielsweise mal das Krafttraining. Krafttraining kann zu Mikroverletzungen in den Muskelfasern führen oder intensives Ausdauertraining zu vorübergehendem Energiemangel und dem Anhäufen von Stoffwechselprozessen. Aus biologischer Sicht passt der Körper sich darauf an. Das heißt, diese einzelnen Trainings oder die einzelnen Stressoren aus dem Training führen jetzt eben dazu, dass die Muskelfasern dann nach den Mikroverletzungen regenerieren und ein Wachstum erfahren, beziehungsweise bezogen auf den Ausdauersport und die Stoffwechselmangelsituation, die nach intensivem Ausdauersport entstehen kann, dann eben dafür sorgt, dass mehr Energie in der Muskulatur eingelagert wird.
Ich finde das super interessant, denn wir haben ganz am Ende, hatten wir ja eigentlich geplant für unseren Podcast hier, nochmal über das Thema Mythen zu sprechen, aber vielleicht müssen wir einen Teil davon nach vorne ziehen. Weil Sie gerade eben sagten, nenn nur den einen Bereich, zu Mikroverletzungen im Muskel führen. Und wenn ich mich mit eher weniger sportlichen Menschen unterhalte und dann auch mal darüber berichte, oh, ich habe so einen Muskelkater vom Training her, die sagen, ah, das ist gar nicht gut. Du ziehst dir da Mikroverletzungen in deinem Muskel zu und das ist gar nicht gut. Und von Ihnen verstehe ich gerade, dass das notwendig ist, dass der Körper sich darauf anpassen kann, um Muskelwachstum oder Kraftaufbau überhaupt erst möglich zu machen. Habe ich das richtig verstanden?
Also grundsätzlich ja, aber natürlich
immer zu einer, man soll es nie übertreiben. Ja,
genau.
Trotz erstmal generell das Prinzip nochmal klar gemacht haben.
Ja, also grundsätzlich ja, aber wie schon gesagt, also übertreiben sollte man es nicht. Also man muss dabei natürlich aufpassen. Also wenn ich Kraft- oder Ausdauersport mache, dann erfährt der Körper natürlich erstmal so eine aktuelle Störung der sogenannten Homöostase. Also es ist die Balance im Körper zwischen, ich sag mal, Regenerationsprozessen und
Bewegungsprozessen.
Ganz genau. Das heißt, diese Prozesse sollten im Gleichgewicht sein. Wenn ich jetzt Sport mache, ist diese Homöostase gestört. Ja, es kommt beispielsweise dazu, dass Sensoren in der Muskulatur registrieren, dass Glukose verbraucht worden ist oder dass eine Spannungsveränderung im Muskel stattgefunden hat oder eine Calciumflut stattgefunden hat oder sonst irgendwas, Stoffwechselprodukte angefallen sind. Entsprechend reagiert der Körper da drauf.
Wir hatten ja eben das Thema, dass ich das Beispiel gemacht habe, ich hatte Muskelkater und dann wurde mir gesagt, Mensch, da musst du aufpassen. Und habe aber von Ihnen jetzt verstanden, dass genau diese Mikroverletzung im Muskel eigentlich ein notwendiger Prozess sind, um überhaupt Veränderungen zu triggern. Habe ich das richtig verstanden?
Also grundsätzlich ja. Also ich brauche einen gewissen Reiz, um auch eine Anpassung in der Muskulatur zu erfahren. Ich darf es aber natürlich auf gar keinen Fall übertreiben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und gerade bei dem Stichwort Muskelkater, ich muss natürlich auf die richtige Balance zwischen Belastung und Erholung achten. Denn ein ganz wichtiger Aspekt, auch also gerade bei muskulärem, gerade bei Krafttraining, ist das Muskelwachstum. Das findet ja nicht während des Trainings statt, sondern das Muskelwachstum oder die Anpassung findet in der Regenerationsphase statt. Entsprechend ist natürlich neben dem Training auch ganz wichtig, auf entsprechende Erholungsregenerationsphasen zu achten.
Darauf kommen wir ja auf alle Fälle nachher nochmal zu sprechen. Mhm. Aber da schon herzlichen Dank. Ich fand das ebenso spannend, wie Sie das beschrieben haben. Der Körper stellt fest, da wurde eine Glukose verbraucht oder es kam zu einer Kalziumflut. Ich habe gerade so Bilder im Kopf, wie so ein Kinder-Zeichentrickfilm. Wie erklärt sich mein Körper? Und dann, wie der Körper feststellt, da ist gerade Glukose verbraucht worden, wir müssen was nacharbeiten oder so. Also das haben Sie gerade eben so schön beschrieben. Zumindest habe ich diese Bilder im Kopf.
Ja, ich habe da auch immer Bilder vom zellulären Inneren im Kopf, wie irgendwelche Pumpen arbeiten, wie Kalzium ausgeschüttet wird und so weiter. Also das bereitet auch viel Freude, sich solche Bilder in den Kopf zu rufen.
Unbedingt. Ich werde das nächste Mal, wenn mein Körper irgendwie außer Atem oder irgendwas ist, denken, na, was hast du denn jetzt gerade wieder festgestellt? Okay, gut. Das ist mal so generell das Thema, wo die Sportbiologie Erkenntnisse gewonnen hat und liefern kann für Trainingspläne und Ähnliche. Was immer wieder auftaucht, wenn man sich versucht zu informieren über, sei es Trainingsmethoden oder was sollte ich tun, gerade wie gesagt, ich hatte eine Therapie oder eine schwere Krankheit und ich will wieder Sport aufbauen. Ich bin immer wieder über den Begriff der Myokine gestolpert, wie wichtig die sind. Aber ich habe noch nicht genau verstanden, was genau es ist, was die tun und warum die wichtig sind. Mhm. Können Sie uns da weiterhelfen?
Ja, sehr gerne. Vielleicht da so ein paar Informationen auch oder ein paar Begrifflichkeiten vorab oder ein paar Einblicke vorab. Also unsere Skelettmuskulatur ist weit mehr als ein Motor, der Bewegung induziert oder der uns bei der Bewegung unterstützt. In den letzten Jahren hat die Forschung sich immer stärker in diese Richtung bewegt, dass der Muskel auch als endokrines Organ identifiziert wurde oder verstanden wurde. Also dass ein Organ, was Signalmoleküle ausschüttet und so Einfluss auch auf den gesamten Körper nehmen kann. Also das heißt, der Muskel produziert Botenstoffe, also Hormone oder Zytokine, die sogenannten Myokine, die in unserem Körper ganz vielfältige Wirkungen entfalten können. Also aktive Muskulatur ist quasi so ein regelrechtes Drüsenorgan, das unter Belastung Dutzende von signalgebenden Proteinen ausschütten kann.
Okay, das heißt, also Myokin ist am Ende, ich will jetzt nicht sagen, ein Hormon oder ein Signal, aber es ist ein Botenstoff?
Mhm. Okay. Genau, es ist ein Botenstoff. Und also, ich sag mal, das erste identifizierte Myokin ist das Zytokin IL-6, Interleukin 6. So ist der Name, den akzeptiert.
Den nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Also das ist der erste, der sich aus dem Muskel heraus in den Körper bewegt und sagt.
Das ist das erste, was identifiziert wurde. Nicht zwingend jetzt das erste Molekül, was ausgeschüttet wurde.
Aber das erste, was man erkannt hat.
Genau, als Myokin identifiziert hat, genau.
Okay.
Es wird eben bei Kontraktion vom Muskel freigesetzt und wirkt hormonartig auf andere Organe. Und ja, diese Myokine, die können wahlweise, autopar und endokrin wirken sie.
Ja.
Und das bedeutet, sie beeinflussen entweder lokal den Muskel selbst.
Das wäre auto?
Genau. Die umliegenden Gewebe, das wäre dann Para. Oder die Myokine können sich über die Blutbahn im Körper verteilen und dann auf entfernte Organe wirken. Das wäre dann die endokrine Wirkung, ganz genau.
Okay, also Auto ist in dem Muskel, wo die zum Beispiel Kontraktion stattgefunden hat und das Myokin freigesetzt wird. Mhm. Para wäre das, was drumherum ist. Mhm. Und endokrin ist, wenn sich das Myokin auf die Reise macht, durch die Blutbahn, an der Leber vorbei oder durch die Leber geht und irgendwas anderes noch dann besucht. Ich formuliere es jetzt mal bewusst so.
Ganz genau.
Ah, okay, gut. Und das heißt, wenn ich das jetzt mal so mit meinem laienhaften Verständnis versuche, nochmal zu hinterfragen, wir haben ja den ganzen Tag irgendwelche Kontraktionen im Muskeln, aber hier geht es wahrscheinlich schon um eine etwas stärkere Kontraktion, wo mehr Leistung oder mehr Energie aufgewendet wird. Also wie bei allem Guten muss ich, glaube ich, erstmal Energie aufwenden, um was freizusetzen. Ist das hier auch der Fall?
Ja, ganz genau. Also es reicht da in der Regel nicht, ich sag mal, leichte einzelmuskuläre Bewegungen zu machen. Also so das klassische Bodybuilding, in, ich sag mal jetzt in der einfachen, wir gehen nicht von der professionellen Variante aus, von der einfachen Variante, würde nicht zwingend zu so einer hohen Zytokinen-Ausschüttung oder Myokin-Ausschüttung führen, wie beispielsweise Bewegungen, die große Muskeln adressieren und dabei über mehrere Gelenke gehen. Also nehmen wir beispielsweise mal die klassische Kniebeuge, die eine mehrgelenkige Bewegung ist. Bei der Kniebeuge ist ein sehr großer Muskel, der Gluteus dran beteiligt.
Also der ja schon im Zweitnamen Maximus heißt.
Ganz genau. Also der Muskel, der den Po schön rund macht, sagen wir mal.
Ja.
Sagen wir mal so. Und wenn ich eben mehrgelenkige Bewegung habe, große Muskeln adressiere, dann habe ich natürlich eine deutlich höhere Myokinausschüttung, als wenn ich isoliert irgendeinen kleinen Muskel malträtiere.
Wenn Sie wüssten, was ich gerade vor mir sehe und warum ich innerlich seufze, ist, am Ende sind Burpees also richtig gut.
Ja, nicht jeder liebt sie. Genau das. Aber Burpees sind auch eine sehr gute Übung, vor allen Dingen, weil hierbei noch ein anderer Aspekt
die hinzu. Sprungkraft,
ne? Die Sprungkraft kommt hinzu, ist ein gewisses koordinatives Element, sage ich mal, oder eine koordinative Bewegung. Ich bewege große Muskeln dabei mit und es hat dazu natürlich auch noch eine Ausdauerkomponente. Das heißt also, Burpee ist eine ganz wundervolle Übung.
Liebe Trainer da draußen, wenn ihr das hört, habt trotzdem Mitleid mit uns. Es ist eine ganz wunderbar gesunde Übung. Ja, aber sie ist grässlich anstrengend. Okay, das war eine kleine Exkursion, aber nein, ich wollte einfach nochmal auf dieses Thema mit dem Myokin deswegen reingehen, weil ich hatte gelesen, dass das auch der Grund ist, warum Muskeln oder in dem Falle dann die Zytokin- und Myokin-Ausschüttung einen positiven Effekt auf das Immunsystem wiederum haben können.
Ganz genau. Sehr gute Überleitung, sage ich mal, zu dem eigentlichen Effekt dann auch der Myokine. Also Bewegung verbessert die Funktion des Immunsystems, etwa durch Mobilisierung, beispielsweise jetzt als ein Aspekt von natürlichen Killerzellen, was sogar direkt gegen Tumorzellen helfen kann. Aber ganz, ganz wichtig ist natürlich auch der antiinflammatorische Effekt, also der antientzündliche Effekt, den Myokine haben können hier. Und hier scheint es sogar so zu sein, dass der antiinflammatorische Effekt von Sport dosisabhängig ist. Also das heißt,
je mehr, desto?
Genau.
So, man sagt ja eigentlich immer beim Apotheker, die Dosis ist das Gift, aber in dem Falle, je mehr, desto?
Also okay. Leider ja.
Nein, alles gut. Aber das sind ja wichtige, wichtige Informationen. Darf ich nochmal kurz fragen, wir waren bei dem anti-entzündlichen Effekt, den Zytokine, Myokine und damit also Muskelbewegung, Sport auf den Körper haben können. Mhm. Und verstehe ich das richtig, dass das etwas ist, was gesunden Menschen genauso hilft wie Menschen, die durch eine Krankheit gehen oder auch eine Krankheit hinter sich haben?
Ja, auf jeden Fall. Also dieser anti-inflammatorische Effekt, der gilt für jeden, aber gerade in der Situation, ich bin vielleicht gerade unter Krebstherapie, da sind die entzündlichen Reaktionen im Körper natürlich sehr, ja, sehr hochgeschraubt.
Yeah.
Und da profitiere ich von diesem antientzündlichen Effekt des Sports natürlich ja sehr, sehr stark. Wichtiger Punkt dabei aber auch hier wieder, ich darf es nicht übertreiben, weil wenn ich meinen Körper zu sehr stresse in dem Moment, dann kann das Ganze ins Gegenteil kippen. Also der Körper wird zu sehr geschwächt, beziehungsweise es können auch ja entzündliche Reaktionen dann auftreten. Heißt für Krebspatientinnen und Patienten, die Belastung sollte moderat sein, um die chronische Entzündungsbelastung zu reduzieren und das Immunsystem nicht zu überfordern. Also wenn ich zu intensiv reingehe, dann habe ich halt auch eine Überforderung des Immunsystems mit
dabei. Ja, also das klingt nachvollziehbar, aber wahrscheinlich kann man da auch anwenden, dass gerade Krebspatientinnen und Patienten, die durch eine Therapie gehen, sehr auf ihren Körper hören. Und wenn man feststellt, dass da eine Erschöpfung sehr schnell einsetzt, weil man einfach an dem Tag in der Woche dann vielleicht doch nicht so die Energie und die Kraft hat, dass man dann natürlich einen Schritt zurückgeht.
Ja, also, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also da auf seinen Körper zu hören, ruhig, also reinzufühlen, zu fühlen, okay, heute fühle ich mich nicht so fit, dann mache ich lieber keine Burpees, sondern gehe vielleicht lieber an der frischen Luft spazieren. Ja, in den Körper reinhören, auch wenn man, gerade auch wenn man in Belastung ist, auf den Körper zu hören, ist ja ganz, ganz wichtig, gerade unter Therapie von Patientinnen und Patienten.
Unbedingt, nein. Vielen Dank, dass Sie das auch nochmal so deutlich gemacht haben. Aber wir waren jetzt gerade genau, und ich glaube, das ist jetzt wieder eine schöne Überleitung, beim Thema Energie. Es gibt ja, also auch jeder normale, gesunde Mensch hat Tage, wo er sie mehr Energie hat. Aber natürlich, wenn eine Person durch eine Therapie geht, hat die oftmals massive Auswirkungen auf den Körper, was dazu führen kann, dass weniger Energie vorhanden ist. Aber nichtsdestotrotz ist es notwendig, auch wiederum Energie aufzuwenden. Können Sie dazu nochmal was sagen, was so die Erkenntnisse aus der Sportbiologie da sind?
Ja, gerne. Also vielleicht da auch wieder so ein kleiner Einstieg. Also die Skelettmuskulatur ist ein wichtiger Speicher und Regulator im Stoffwechsel und der macht etwa 40-50% unseres Körpergewichts aus. Und damit ist die Muskulatur oder die Skelettmuskulatur ein enormer Pool für Energieträger, also Glykogen oder intramuskuläre Fette oder auch Aminosäuren. Heißt, in Hungerphasen kann Muskulatur abgebaut werden, um Aminosäuren für die Glukoseneubildung beispielsweise bereitzustellen. Also das heißt, um die eingelagerte Glukose hier als Energieträger zu nutzen.
Also Glukose, Kohlenhydrate, Zucker.
Genau, genau. Die Muskulatur trägt aber natürlich auch zur Thermoregulation bei. Also so Muskel zittern bei Kälte, erzeugt Wärme. Entscheidend ist aber, ohne ungenügende Muskelmasse gerät der Körperhaushalt und auch der Stoffwechsel aus dem Lot. Und gerade bei schweren Erkrankungen wie Krebs sehen wir Phänomene der Kachexie. Ich erkläre das kurz.
Super.
Das ist ein ungewollter Verlust von Muskelmasse, Körperfett oder ja einer enormen Abnahme der Körpermasse, wie gesagt, ungewollt. Und ja, das ist gerade in Krebserkrankungen problematisch. Denn der Muskelschwund bedeutet nicht nur auf der einen Seite einen Kraftverlust, sondern auf der anderen Seite auch verliert der Körper damit wichtige Regulationsfunktionen. Wie beispielsweise gerät durch die ja zu wenig Muskelmasse der Zuckerstoffwechsel aus dem Gleichgewicht. Also das heißt, man spricht in so einem Fall dann von einer Insulinresistenz.
Ja, das habe ich schon mal gehört. Das kam durch zu wenig Muskelmasse.
Ganz genau.
Und das wusste ich nicht.
Und also ich sage mal, wir haben natürlich, also wir sprechen jetzt über die Bedingungen, was Krebspatienten anbetrifft. Aber sowas gilt natürlich auch für Gesunde, vor allen Dingen auch, also ältere Menschen neigen leider häufig dazu, auch nicht genügend Energie zu sich zu nehmen. Erleiden dadurch dann quasi ja eine Sarkopenie.
Ja, Muskelschwund.
Genau, bewegen sich nicht genug. Ja, die Muskulatur ist halt wirklich ein sehr wertvolles Organ, wie gerade eben angedeutet, in Bezug auf den Stoffwechsel. Aber wenn wir auch nochmal den Bogen zum Anfang spannen, natürlich auch schüttet der Muskel sehr viele positive Signalmoleküle aus, die wertvoll für den ganzen Körper sind, unter anderem auch für unser Gehirn.
Also vieles von dem ist, glaube ich, auch schon so im allgemeinen Know-how angekommen, aber nicht die Konsequenz, also nicht der große Bogen. Also dieses Abnehmen der Muskelmasse kann dazu führen, dass eine erhöhte Insulinresistenz auftritt, was ja dann wiederum die nächsten Folgen nach sich zieht.
Ganz genau.
Das heißt, tatsächlich das Thema Muskelaufbau zu betreiben, um sicherzustellen, dass also auch die normale, unter gesunden Aspekten eintretende Sarkopenie, Muskelschwund im Alter, sind wir alle nicht vorgefeiert, dass wir der Entgegenwirkung entgegenwirken, um halt all diese positiven Effekte zu haben und die negativen, wie im Englischen sagt man so schön, at bay hält, ne? Also so ein bisschen von einem weghält.
Ja, genau. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da vielleicht auch an der Stelle schon mal der Hinweis, vielleicht kommt er später auch nochmal. Also man ist immer trainierbar oder der Muskel.
Danke, dass Sie
das
sagen.
Der Muskel kann immer trainiert werden, in jedem Alter, unter jeder Lebenssituation. Also der Muskel ist nicht, ja, kein Organ, was nicht bis zum Ende trainierbar wäre. Und ich kann auch in hohem Alter noch anfangen. Ich kann unter Krankheit anfangen und Sport hilft immer. Sport ist immer wertvoll für den Körper. Und gerade wenn ich unter Krebstherapie bin, ist die Muskulatur hier ein sehr, sehr wertvolles Organ, was man trainieren sollte.
Ich finde das super schön, dass Sie das gesagt haben. Sonst hätte ich später bei Mythen nochmal nachgefragt. Aber dieses, es ist immer möglich, ja, anzufangen. Und es lohnt sich immer anzufangen. Ist
auf jeden Fall
etwas, was wir so stehen lassen können.
Auf jeden Fall. Ich würde aber gerne neben der Insulinresistenz, ja, noch einen anderen Aspekt aufgreifen. Nämlich, wenn ich Muskelschwund erleide, dann kann auch der Proteinumsatz kippen. Also das heißt in Richtung Abbau. So, wenn ich normale Körperprozesse habe, dann sind die Proteine ja immer dazu da, einen Aufbau zu leisten. Aber in dieser Situation der Karexie, des Muskelschwunds, kann eben dieser Proteinumsatz kippen. Und dazu fehlen ja dann, wenn die Muskelmasse abnimmt, auch die schützenden Myokine, die hier einen positiven Effekt leisten. Heißt, wenn man das mal so zusammenfasst, ist unser Muskel ein ganz wichtiges, zentrales Steuerorgan für unsere Gesundheit.
Das, finde ich, bringt es auf den Punkt und zeigt, also für mich ist es einfach ein wichtiger Part, dass wir dem Muskel an sich oder den Muskeln an sich mehr Aufmerksamkeit schenken sollten.
Ja.
Wir haben es verdient.
Sie haben es auf jeden Fall verdient. Und wenn wir jetzt nochmal die Brücke schlagen zu Krebspatientinnen und Patienten, also mit mehr Muskulatur geht üblicherweise auch ein besserer Therapieerfolg einher. Also Menschen mit höherer Muskelmasse vertragen beispielsweise Chemo- und Strahlentherapie besser, haben weniger Nebenwirkungen und erholen sich schneller. Und da hilft natürlich also gerade auch dieser antientzündliche Aspekt der Myokine, den wir vorhin genannt haben, auch nochmal besonders.
Ja, das ist ganz lieb, dass Sie das auch nochmal so rausstellen. Also Teile davon konnte ich aus eigener Erfahrung oder auch vorangegangene Interviewpartnerinnen und Partner, Kampfsportler, die durch eine Therapie durchgegangen sind, auch bestätigen. Gibt es denn noch andere Effekte, die in der, während der Therapie helfen, warum Muskeln wichtig sind?
Ein ganz wichtiger Aspekt sogar. Also eine niedrigere Muskelmasse oder Patienten mit niedrigerer Muskelmasse zeigen häufiger Toxizitäten unter Therapie und haben insgesamt dann eine schlechtere Prognose letztendlich. Also das heißt, diese
Vergiftungen, also Toxizität, genau, sind Vergiftungen?
Genau, Vergiftung. Also die Chemotherapie selber
ist Gift, also für den Rest, aber genau, lebensnotwendig gegen den Tumor.
Genau, wir wollen ja die schneller teilenden Tumorzellen durch das Gift erreichen, nicht unsere gesunden Körperzellen. Also das heißt, dieser Gifteffekt tritt auf jeden Fall auf. Aber wie gesagt, also bei Personen mit einer höheren Muskelmasse ist hier der Vergiftungseffekt, die Toxizität geringer. Und hierbei haben Studien auch jüngst bestätigt, hinsichtlich Brustkrebspatientinnen, dass weniger Muskelmasse eine signifikant geringere Überlebensrate hatten. Heißt, Muskelmasse ist ein prognostisch bedeutsamer Faktor. Man könnte auch sagen, Muskelmasse ist Medizin hier an dieser Stelle.
Das würde ich auf alle Fälle schon mal als Powerquote rausnehmen. Muskelmasse ist Medizin. Denn wenn es am Ende dazu beiträgt, dass es eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit geben kann, wenn mehr Muskelmasse da ist, nicht immer, aber geben kann, dann ist definitiv Muskelmasse Medizin.
Auf jeden Fall.
Wunderbar. Wer viel trainiert, braucht aber, glaube ich, Sie haben es vorhin auch schon angedeutet, Regeneration. Denn der Muskel wächst nicht im Training, der Muskel wächst danach. Was sind denn so allgemeine Dinge, die man da beachten sollte? Warum frage ich aus ganz persönlichem Interesse? Weil ich bin definitiv eine, wenn ich dann wieder losstarte, will ich am liebsten alles gleich und jeden Tag und überhaupt. Aber ich habe gelernt, das ist gar nicht so sinnvoll.
Ja, wie Sie schon ganz richtig gesagt haben, also in der Trainingsphysiologie gilt, Belastung und Erholung gehören untrennbar zusammen, um eine Anpassung zu erreichen. Und wir haben ja schon am Anfang darüber gesprochen, dass Belastungsreize die Voraussetzung für eine Leistungssteigerung sind. Doch diese Verbesserungen treten nicht während der Belastung auf, sondern ja, in den Erholungsphasen danach. Heißt, der Körper braucht Zeit, um sich von ja einem Stressor, den ich, also hier in einem physiologischen Stressor, den ich gesetzt habe, zu reagieren. Also er repariert Gewebe und ja baut sich ein Stück stärker letztendlich wieder auf und ist somit gewappnet für zukünftige Beanspruchungen, Belastungen. Und diesen Prozess nennt man in der Trainingsphysiologie die sogenannte Superkompensation.
Superkompensation, das klingt fast wie eine Superpower.
Ja, ist es letztendlich auch, die man sich sehr gut zunutze machen kann.
Das heißt, das Nickerchen auf der Couch als Teil der Regeneration kann ich dann zukünftig als meine Superkraft verkaufen.
Auf jeden Fall. Und also auch gerade, wenn man sich nach Trainingseinheiten vielleicht auch mit einem Personal Trainer müde fühlt, sollte man dem Drang, sich vielleicht auch nur für eine kurze Zeit einfach mal auf die Couch zu legen, auf jeden Fall nachkommen. Okay. Aber wenn wir uns das vielleicht mal ein bisschen bildlicher auch vorstellen wollen, dann kann, also in Form von einer Kurve beispielsweise, dann kann man sagen, dass nach dem Training die Leistungsfähigkeit erstmal etwas nach unten geht, also Müdigkeit tritt auf, Mikrotraumata treten auf und dann während der Regenerationszeit erholt sich der Körper und schwingt sogar über das Ausgangsniveau herauf. Also die Kurve schwingt über das Ausgangsniveau hinaus. Ja, das ist letztendlich dann ein Gewinn an Fitness.
Okay, das heißt, jedes Mal nach dem Training, wenn ich die Regeneration auch einhalte, ist der dann neue Ausgangswert über meinem alten Ausgangswert.
Ganz genau. Mit dem entsprechenden Reiz vorab natürlich.
Ja, natürlich. Ja, ja.
Aber
nicht immer fühle ich mich so, gerade beim Personal Training habe ich immer wieder den Eindruck, da tut sich gar nichts mehr. Natürlich tut sich da was, aber meine Trainerin sorgt natürlich auch dafür, dass immer wieder der nächste Reiz über dem davor war, also ne, im nächsten Training, sodass ich immer wieder das Gefühl habe, es tut sich gar nichts, aber natürlich tut sich was.
Ja, da erinnere ich mich an meine Anfänge im CrossFit, also also ich bin immer schon sportlich unterwegs gewesen, aber CrossFit ist dann nochmal so eine andere Nummer gewesen, also musste mein Körper lernen. Ich bin anfangs komplett mit einer Trainingseinheit pro Woche ausgekommen und der Muskelkater nachträglich, der hat mich durch die Woche getragen und dann war ich gerade wieder, ich sag mal, ja, erholt.
Und dann bin ich schon vorne los.
Dann bin ich in die nächste Crossfit-Stunde gegangen. Also das sind so meine Anfänge und ich musste mich da auch manchmal tatsächlich kurz hinlegen nach so einer Trainingseinheit. Aber also man hat auch auf jeden Fall die Progression gemerkt. Also ich war dann nach wenigen Wochen auch in der Lage, eine zweite Trainingseinheit in der Woche oder später dann auch eine dritte Trainingseinheit in der Woche durchzuführen. Und ja, das spiegelt vielleicht so ein bisschen auch diesen Anpassungsprozess, über den wir jetzt hier so häufig gesprochen haben, wieder.
Vielen herzlichen Dank, dass Sie auch gerade noch mal was Persönliches geteilt haben, weil ich glaube, das geht ganz vielen von uns so, dass man am Anfang ungeduldig ist. Man möchte schnell Erfolge sehen und will halt gerne häufiger ins Training gehen. Aber gerade am Anfang ist Geduld gefragt, um dem Körper auch die Chance zu geben, durch diese Anpassungsprozesse auf das nächste Level zu kommen. Also ich habe jetzt gerade so ein Videospiel in meinem Kopf.
Ja,
mir das
genau, ist ein super Bild. Ja, genau.
In Ordnung. Bevor wir jetzt ganz oder fast zum Ende kommen, ich hatte noch mir so im Kopf, dass wir vielleicht einmal über Mythen oder Do's and Don'ts und ein, zwei Sachen hatten Sie ja am Anfang schon ausgeräumt. Also dieses Thema, es ist nie zu spät, mit dem Training zu beginnen oder mit Sport zu beginnen. Mhm. Weil gerade zumindest, wenn man immer mal wieder so im Internet rumschaut, gibt es ja auch wirklich wilde Aussagen, so nach dem Motto, Frau in den Wechseljahren kann keine Muskeln mehr aufbauen. Was ein Blödsinn, genau. Ich sehe Ihren Kopf schütteln, also da schon mal Mythos abgehakt, geht immer. Gibt es noch Sachen, wo Sie sagen, das gehört in den Bereich Mythos oder einfach vergessen und weitermachen?
Ja, vielleicht gerade in dem Kontext dieses Podcasts hier ein Mythos, der da lautet, no pain, no gain.
Ja.
Also ohne Schmerzen kein Fortschritt. Das möchte ich so nicht aufrechterhalten. Also wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass natürlich muss ich einen gewissen Reiz setzen, damit eine Anpassung stattfindet. Aber ich sollte mich damit nicht schlecht fühlen und ich sollte mich vor allen Dingen nicht auf Dauer damit schlecht fühlen. Moderat einsteigen, auf den Körper hören und langsam steigern sollte auf jeden Fall die Devise sein. Gerade bei Krebspatientinnen und Krebspatienten sollte das an vorderster Stelle stehen, aber auch grundsätzlich. Also
Ja, ja, das ist so ein Spruch, mit dem also bin ich zumindest in Teilen groß geworden, gerade so bei frühen Trainings als junges Ding, no pain, no gain, oder einmal ausatmen, dann gehen noch 5 Zentimeter, so bei Dehnungen oder Ähnlichem.
Ja, genau.
Genau so.
Ja. Aber also ich sag mal, gerade wenn man jetzt mit großen Muskelgruppen arbeitet, in großen intensiven Umfängen hier im Kraftsport unterwegs ist, ja, sollte man
eher moderat und häufig, also dann häufiger, also länger durchhalten und das wirklich machen und dem Körper auch Zeit geben, sich anzupassen und zu
wachsen. Genau. Lieber mehrere kleine Einheiten moderat, als sich einmal komplett zu verausgaben, das Immunsystem dabei vielleicht auch noch aus dem Gleichgewicht zu bringen. Lieber auf die kleinen kontinuierlichen Einheiten achten.
Ganz wunderbar. Ich hatte vorhin schon gesagt, eins nehme ich schon mal raus als Powerquote. Das Thema ist, Muskeln sind Medizin. Mhm. Gibt es denn sonst noch etwas, wo Sie sagen, einer aus der Abteilung Do's and Don'ts, also Sachen, wo Sie sagen, unbedingt empfehlen, haben wir jetzt gerade schon gehört. Lieber mehrere kleine Einheiten, moderat steigern, Regeneration. Und no pain, no gain, also sich nicht komplett zerstören. Mhm. Das heißt auch in Situationen mal das Ego rausnehmen, wenn man merkt, es geht einem nicht gut. Ja. Ego rausnehmen, auf den Körper hören und weitermachen.
Ja.
Gibt es sonst noch etwas, was Sie sagen, das würden Sie hier gerne erwähnen?
Also auch ein Mythos bei Krebs ist ja, dass man sich schonen soll, körperliche Anstrengung vermeiden soll. Auch diesen Mythos möchte ich ein Stück weit widersprechen. Also klar, wir hatten den Aspekt, man soll auf seinen Körper hören, wenn man sich heute nicht gut fühlt, lieber mal eine Runde um den Block gehen, ein bisschen spazieren gehen an der frischen Luft. Aber wir haben auch natürlich vorhin über die positiven Effekte der Myokine gesprochen, die antientzündlich wirken, wenn ich Kraftsport mache, wenn ich große Muskelgruppen aktiviere. Heißt also, wenn man sich danach fühlt, sollte man auf jeden Fall Sport machen.
Super, vielen herzlichen Dank, Frau Schmidt. Es war ein wahnsinnig informatives Interview. Wir haben so viele Bereiche beleuchtet. Ich muss nachher, wenn ich das Ganze zusammenfüge und dann auch mal die Shownotes vorbereite, da wird ganz, ganz viel drinstehen für die Hörerinnen und Hörer. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich hier sein darf.
Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Freude bereitet und es ging ja super schnell. Also ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir so schnell durch die Themen durch sind.
Ja, irgendwie vergeht dann doch die Zeit, wenn man ins Unterhalten kommt und es einfach auch ein spannendes Thema ist, was einem ja am Herzen liegt.
Das stimmt, ja.
Vielen herzlichen Dank und
ich danke Ihnen.
Alles Gute weiterhin.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
Danke sehr.
Das war Fight Cancer im Ring gegen Krebs. Wenn dich diese Folge berührt hat, teile sie und gib anderen die Kraft, weiter zu kämpfen.